bei uns eine Nachlese zur Wahl in der Türkei. Wir sprechen mit dem deutschen Theatermacher Nuran David Kalis, dessen Eltern einst aus der Türkei emigriert sind. Außerdem beschäftigen wir uns in den kommenden Tagen in dieser Sendung mit der Frage, wie Leben in Innenstädte kommt, die vielenorts zu veröden drohen. Zum Auftakt ein Gespräch mit dem Stadtentwickler Rudolf Scheuwens. Und wir stellen die neue Serie 1923 vor, prominent besetzt mit Allstars, namentlich Harrison Ford und Helen Mirren.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
Und hier noch ein prominenter Oldstar, auch wenn es bei dem Namen womöglich nicht sofort bei allen klingelt. Dieser Mann ist ebenfalls eine Legende, Iliades Ochoa. Ich sag nur Buena Vista Social Club. Iliades Ochoa gehörte zu dessen Gründungsmitgliedern. 77 wird er im Sommer. Morgen erscheint ein neues Soloalbum, Guajiro, hier der Titeltrack.
Campesino he nacido y ahora vivo en el poblado, pero yo no me he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz que me he comido, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido. Allá viviré feliz en mi montaña querida, esta Griselda Guajira que quiero con devoción. Pronto tendré la ilusión de volver con mi siquiera para vivir en mi rancho por toda la vida entera.
Die Türkei hat gewählt und sie hat in der Stichwahl Präsident Erdogan im Amt bestätigt. Dabei waren die Hoffnungen der Opposition und auch in weiten Teilen Westeuropas groß gewesen, schon vor dem ersten Wahlgang, dass Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu den Amtsinhaber und Autokraten besiegen könnte. Dass es dann zur Stichwahl kam, dämpfte die Zuversicht, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So ist es nun geschehen. Erdogan wird für 5 weitere Jahre das Land regieren. Zum Kulturweltgespräch begrüße ich den Theatermacher Nuran David Kalis, Sohn jüdisch-armenischer Eltern, die vor dem Militärputsch 1980 in der Türkei nach Deutschland kamen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Ja, gehören Sie zu denen, die bis zuletzt gehofft haben, oder haben Sie schon vor der Stichwahl sowieso eher schwarz gesehen? Und wie ist Ihre Gemütslage jetzt, da es Gewissheit ist, dass Erdogan im Amt bleibt?
Also ich muss sagen, ich habe das natürlich verfolgt und ich habe ganz ehrlich bis zuletzt gehofft, dass ein Wechsel passieren würde und bin natürlich auch mit meinen ganzen Freunden und Familie eigentlich wirklich sehr, sehr enttäuscht, um nicht zu sagen fast am Boden.
Viele hatten sich ja berechtigte Hoffnung auf einen Wechsel gemacht, denn Gründe für eine Wechselstimmung gab es ja genug, vor allem die wirtschaftliche Misere, die enorme Inflation, das erbärmliche Krisenmanagement nach der Erdbebenkatastrophe vom Februar, das auch eklatante Versäumnisse in der Vergangenheit offengelegt hat. Wieso haben sich 52% der türkischen Wählerinnen und Wähler am Ende trotzdem wieder für Erdogan entschieden?
Ja, ich glaube, dass einfach in der Gesellschaft eine Art Resignation oder Agonie, eine Mutlosigkeit wirklich bis in alle Ecken und Winkeln dieses Landes hineingeschlichen hat. Und ich glaube, dass alles, was Sie da aufgezählt haben, das konnte die Opposition für sich nicht nutzen und hat dann sogar ganz im Gegenteil, haben die meisten Menschen den jetzigen Präsidenten gesehen als einziger wirklicher Mensch, der für sie da ist in den ganzen Jahren.
Aber warum konnte die Opposition diese Situation nicht nutzen?
Ich glaube, dass die Opposition letzten Endes auch, hat es an der charismatischen Figur vielleicht gefehlt, die hätte wahrscheinlich der Istanbuler Bürgermeister mehr leisten können, aber der wurde ja dann definitiv kaltgestellt von dem jetzigen Präsidenten und da muss man natürlich sagen, dass der Präsident auch über einen Nimbus verfügt oder über eine Erzählung verfügt, die viele Leute in den letzten 20 Jahren mit ihm auch mitgetragen haben. Und er hat natürlich auch die große Kapazität in allen möglichen Bereichen, finanziell, medial, und hat natürlich auch die Opposition, muss man auch sagen, auch zum größten Teil eingesperrt, so, ne? Also die großen tragenden Säulen der Zivilgesellschaft, die finden so, wie sie jetzt so bei uns zum Beispiel für eine Auseinandersetzung sorgen könnten, finden dort in diesem Land nicht statt. Und das muss man traurigerweise sagen.
Was ist das für eine Erzählung, die Sie da angesprochen haben von Erdogan, die bei der Mehrheit der Wählerinnen und Wähler verfangen hat?
Hier wie da ist es natürlich so, dass er einen Weg den Menschen zeigt der Zugehörigkeit und des Zusammenseins, den vielleicht andere Oppositionelle so ihm nicht zur Verfügung stellen, auch zum Beispiel auch die Community in Deutschland. Man kann das natürlich statistisch alles ganz gut belegen, dass sie religiös sein und auch aus dem ländlichen Raum kommen, aber man muss auch in Deutschland sagen, es gibt, glaube ich, kein europäisches Land, wo die türkische Minderheit so sehr gelitten hat. Also man muss ja nur an die Brandanschläge in Mölln, Solingen denken und auch an die NSU-Serie. Also es gibt kein europäisches Land, das auch so bestialisch gegen die türkische Minderheit vorgegangen ist. Und das ist natürlich tief jetzt drin in diesen Menschen. Es ist wahrscheinlich in Deutschland so, dass das nicht politisch zu erklären ist, sondern wirklich auch eine Reaktion auf ein kollektives Trauma der türkischen Community in Deutschland, dass wahrscheinlich der Präsident Erdogan der einzige Mensch ist, der die Türken wirklich beschützen kann und ihnen das auf den richtigen Weg bringt. Und diese Konfliktebene, die führt dann natürlich dazu, dass die Menschen wirklich die Treue zu dem Präsidenten halten.
Also mit dem, was Sie da gerade beschreiben, beziehen Sie sich ja auch darauf, dass die Zustimmung für Erdogan bei den in Deutschland lebenden wahlberechtigten Türkinnen und Türken besonders hoch war, viel höher noch als in der Türkei. In der Türkei waren es, wie gesagt, 52% unter den Türken, in Deutschland mehr als 2/3.
Ja klar, und man muss ja auch sagen, dass es jetzt auch Türkinnen und Türken sind in der dritten, vierten Generation, die hier sind, ne? Und das wirft natürlich viele Fragen auf, wo wir natürlich uns alle irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Ich sage jetzt mal, als politischer Mensch verurteile ich das natürlich total so, ne? Ich sage so, hey, das ist nicht in Ordnung. Und ich habe natürlich auch Freunde in meiner türkischen Community, die auch Erdogan wählen. Und ich stelle mich auch den Auseinandersetzungen als politischer Mensch, aber da ich natürlich auch als Kreativer, als Autor, Regisseur, als Künstler unterwegs bin, kann ich mir natürlich einen Standpunkt nicht leisten. So. Also ich sehe die Notwendigkeit, auch in das Verständnis dieser Menschen dann zu kommen. Und ich muss sagen, dass sie natürlich wirklich eine kollektive Katastrophe hinter sich haben. So. Es ist wirklich so, dass viele türkischstämmige Mitbürger sich wirklich als Freiwild gesehen haben und auch wirklich zahlreiche Todesfälle zu beklagen haben, die aus der rassistischen Ebene mit dazu geführt haben, dass sie kein Vertrauen mehr in diese Gesellschaft haben. Und ich spüre, dass das natürlich dann von einem Präsidenten, zu dem sie natürlich eine unheimlich starke Heimatbezug haben, ihn als einzigen Menschen sehen, der ihre Rechte schützt, verteidigt, mitfühlt. Und das ist schon wirklich ein tragischer Moment für mich auch als Autor und auch als Regisseur, als Künstler, da irgendwie weiterhin eine Brücke zu diesen verschiedenen Enden der Skala zu finden.
Sie beschäftigen sich in Ihren Theaterabenden ja immer wieder mit Themen rund um die Türkei in Gegenwart und Geschichte. An den Kammerspielen in München läuft gerade Ihre Tragödie Das Erbe über die Brandanschläge von Mölln 1992, die Sie gerade erwähnt haben. Da geht es am Rande auch um die Hoffnung, die manche damals schon in einen aufstrebenden Politiker namens Erdogan gesetzt haben. Und in Köln, da haben Sie 2017 das Recherchestück Istanbul auf die Bühne gebracht, in dem Sie Erdogan Befürworter und Gegner miteinander ins Gespräch gebracht haben. Frustriert Sie das Wahlergebnis speziell in Deutschland auch mit Blick auf die eigene Arbeit, weil Sie ja das Gefühl bekommen könnten, Sie kämpfen da einen aussichtslosen Kampf?
Ja, es gibt halt zwei Positionen in mir. Die eine Position ist natürlich der Zivilbürger, der politische Mensch, der in dieser Gesellschaft steht. Und da bin ich wirklich am Boden zerstört, das muss ich sagen. Zu befürchten ist, dass es einen großen Exodus natürlich jetzt so stattfinden wird. Intellektuelle Künstler, die natürlich das Land verlassen werden. Zu befürchten steht auch, dass die Gesellschaft hier in Deutschland, also die migrantische Gesellschaft, weiter auseinanderdriftet. Aber als Künstler, da bin ich umso mehr jetzt darauf aus, weiter Brücken zu bauen, um für Verständnis zu sorgen über die Kunst, über die Literatur, über das Theater, über den Film, dass das die einzige Kraft ist, vielleicht die Menschen füreinander wieder empathischer, sensibler, mitfühlender zu machen. Also wir müssen gar nicht über den Staatspräsidenten reden, aber wir als Gesellschaft müssen einen Weg, müssen einen Kommunikationskanal miteinander suchen, wenn es die Kunst ist, umso besser, dass man wirklich einen Blickwinkel für das andere bekommt, um dann vielleicht auch von seinem eigenen Standpunkt mal runterzukommen oder so, oder mal nachzudenken, was haben wir denn in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren, weil so lange sind die türkischen Migranten hier, was haben wir denn versäumt und wie können wir vielleicht von hier aus ein Signal in die Türkei schicken und weiter Brücken bauen?
Das sagt der Theatermacher Nuran David Kalis zur Wiederwahl von Präsident Erdogan in der Türkei. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Erst kürzlich wurde Harrison Ford bei den Filmfestspielen von Cannes, wo sein neuer Indiana Jones Film Premiere feierte, für sein Lebenswerk geehrt. Jetzt ist er abermals mit großem Hut, dazu im Cowboy-Outfit, in einer Miniserie zu sehen. An der Seite anderer Altstars wie Helen Mirren und Ex-James-Bond-Darsteller Timothy Dalton. 1923 heißt diese Serie. Sie ist Teil der großen Erzählwelt über die Yellowstone Ranch, die mit Kevin Costner in der Hauptrolle und in der Tradition von Fernsehklassikern wie Dallas oder dem Denver-Clan von den Intrigen und Zerwürfnissen in einer reichen Familiendynastie erzählt. Im Spin-off 1923 wird nun ein Teil der Vorgeschichte beleuchtet. Vanessa Schneider hat sich die Serie schon angesehen.
Oh, wie schön ist Montana, das Land des großen Himmels, der endlosen Prärien, Berge und Wälder. Keine Häuser weit und breit. Das ist das Reich der Familie Dutton, seit ihre Vorfahren im Jahr 1883 über den beschwerlichen Oregon Trail hier ankamen. Jacob Dutton, perfekt besetzt mit Harrison Ford, ist ein grimmiger End-70er, der sicherer im Sattel sitzt, als er Treppen hochsteigt. Er und seine irischstämmige Frau Cara haben die riesige Yellowstone Ranch von seinem Bruder geerbt und über harte Winter und eine Pandemie gerettet. In der Welt der Autos und Kühlschränke der 1920er Jahre findet Jacob Dutton sich nicht mehr zurecht. Es ist Zeit für eine neue Generation der Duttons.
Eines Tages übernimmst du diese Ranch. Darum musst du verstehen, was ihr allergrößter Feind ist. Es sind nicht die Wölfe, die Dürre, die Schneestürme, das Texas-Fieber. Es sind die Menschen. Der Mensch nimmt sich lieber das, was du erschaffen hast, statt es selbst aufzubauen.
In der Serie 1923, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg spielt, kündigt sich die kommende Depression bereits an. Die Böden sind von Dürre, Hitze und intensiver Weidewirtschaft ausgezehrt, das Vieh verendet, Insektenplagen ziehen über das Land. Mehr als die Hälfte der Farmer verliert in dieser Zeit ihren Besitz, Banken crashen und reißen den ganzen Staat in eine Jahrzehnte dauernde Krise. Auch Jacob Dutton droht, trotz seiner riesigen Ländereien, alles zu verlieren. Entsprechend trüb und finster ist auch die Tonalität der Serie. Die epische Familiensaga der Duttons erzählt Serienschöpfer Taylor Sheridan in inzwischen drei sehr unterschiedlichen Western-Serien, beginnend im Jahr 1883 bis in die Gegenwart. Die Originalserie Yellowstone ist im Heute angesiedelt und gleitet oft ins Melodramatische und Soapige ab. Viel interessanter sind die beiden historischen Serienableger 1883 und jetzt 1923. Sie ergänzen Yellowstone mit einer durchaus komplexen Vorgeschichte, kommen aber ohne Vorwissen aus. Alle drei Serien loten das Verhältnis von Macht und Gewalt aus und beleuchten ihren Stellenwert für das US-amerikanische Selbstverständnis.
Gewalt suchte unsere Familie schon immer heim. Sie hat uns aus den schottischen Highlands und den Slums von Dublin verfolgt. Sie folgte uns bis hierher. Sie lauert unter Kiefern und in Flüssen. Und wenn sie uns nicht folgt, jagen wir sie. Wir spüren sie auf.
Seit mittlerweile 5 Staffeln ist Yellowstone die in den USA meistgesehene Fernsehserie. Ihr gelingt etwas Seltenes. Sie bringt ein Publikum zusammen, das sich sonst auf wenig einigen kann. Darunter progressive Urbane, die sich nach einem einfachen, naturnahen Leben sehnen, wie es nur in der einsamen Weite des Nordwestens der USA noch möglich scheint. Ein Mythos, den auch 1923 gern und oft mit Landschaftsaufnahmen von vermeintlich unberührter Natur und Wildnis befeuert. Die meisten Fans der Serie leben jedoch selbst auf dem Land, in den konservativen und republikanisch wählenden Red States. Sie erkennen sich in den Duttons wieder, die den Kapitalismus der gierigen Ostküstenunternehmer und den Konsumfetisch der Städter ablehnen und jede Einflussnahme des Staates skeptisch sehen. Auch wenn die Serien aus dem Yellowstone-Universum ihren Fokus auf die Familiengeschichte eines selbstgerechten Antihelden setzen, hinterfragen sie immer auch das bis heute stark romantisierte Bild des Wildwestlebens, das die Erfahrungen der indigenen Bevölkerung oft ausblendet.
Sein! Schnappt ihr 8 von den Jungs und treibt die Schafe zusammen. Dann bringt ihr sie rüber ins Reservat.
Ja, Sir.
Die Menschen im Reservat verhungern. Sie verhungern. Das werden wir ändern.
2 Handlungsstränge 1923 verdeutlichen besonders gut, wie sehr die Wahrnehmung dieser Zeit von persönlichen Privilegien und Status geprägt ist. Ein Spross der Duttons verarbeitet sein Weltkriegstrauma als abenteuerlustiger Großwildjäger in Kenia und trifft dort im kitschig-goldenen Licht der Savanne die Liebe seines Lebens. Währenddessen muss sich unweit der Dutton Ranch Tiona Rainwater, ein Mädchen aus dem Stamm der Crow, gegen brutale Misshandlungen und Erniedrigungen in einer katholischen Umerziehungseinrichtung behaupten. Obwohl die Duttons sich seit ihrer Ankunft in Montana um ein partnerschaftliches Verhältnis zu der indigenen Bevölkerung bemühen, wird so klar, wie sehr die Familie und mit ihr das ganze Land von der Ausbeutung und Entrechtung der Indigenen profitiert. 1923 stellt diese Perspektiven gegenüber und bietet so einen Einblick in die zerrissene amerikanische Seele. Die fantastischen Landschaften und die gelungene Starbesetzung mit Harrison Ford und Helen Mirren sind da fast zweitrangig.
1923 und auch die anderen Serien aus dem Yellowstone-Kosmos finden Sie beim Streamingdienst Paramount Plus. Sie hören weiter die Kulturwelt auf Bayern 2. Für sein neues Soloalbum Guajiro hat sich Buena Vista Social Club-Veteran Eliades Ochoa etliche Gastmusiker ins Boot geholt. Beim Song West zum Beispiel US-Bluesmusiker Charlie Musselwhite an der Mundharmonika.
Voy caminando hacia el oeste. Ayer mi caballo se perdió. Voy caminando hacia el oeste, ayer mi caballo se perdió. Y tengo que encontrar a mi alazán, porque somos mi caballo y yo. Los que andamos siempre por el mundo, somos mi caballo y yo. Llévame a tu paso, quiero seguir a tu trote. Llévame a tu paso, quiero seguir a tu trote. Sentir el silbido de la brisa sin que nadie lo note. Sin que nadie lo note, el silbido de la brisa.
In München konnten türkische Staatsbürger für die Präsidentschaftswahl, über die wir heute schon gesprochen haben, im ehemaligen Kaufhof am Stachus ihre Stimme abgeben. Ein leeres Kaufhaus als Wahllokal. Auch eine Form der Zwischennutzung. Verwaiste Läden sind ja vielerorts ein Problem in den Innenstädten. Wenn Geschäfte an die Ränder ziehen, weil die Kunden dort besser parken können und die Mieten günstiger sind, können Innenstädte schnell veröden. In der Kulturwelt auf Bayern 2 wollen wir in den kommenden Tagen darüber nachdenken, wie sich Innenstädte beleben oder lebendig halten lassen. Zum Auftakt begrüße ich dazu heute Rudolf Scheuwens, Professor für örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung an der TU Wien und Mitbegründer des Büros Raumposition, auf dessen Homepage zu lesen steht: Wir entwerfen tragfähige Strategien und Konzepte für die Entwicklung von Räumen. Also wen fragen zu dem Thema, wenn nicht ihn? Schönen guten Morgen, Herr Professor Scheuwens.
Einen schönen guten Morgen, Herr Leibold.
Am Handel hängt vieles, aber nicht alles. Was es noch alles braucht für lebendige Innenstädte, darüber wollen wir gleich reden. Trotzdem bleiben wir mal beim Handel, auch wenn er kein Allheilmittel ist. Welche Rolle spielt er dennoch in Ihren tragfähigen Konzepten, wenn es um Strategien speziell für Innenstädte geht?
Der Handel ist traditionell, sag mal, die konstituierende Funktion einer jeden Innenstadt. Er prägt die Innenstadt, er prägt die gesamte Stadt. Nur müssen wir auch sehen, dass der Handel sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch gravierend verändert hat. Von Fachmarktzentren bis zu den großen Shoppingcentern. Wir haben Veränderungen erlebt, die hin zu einer Filialisierung des Handels gegangen sind. Also weniger eigentümergeführter Handel und mehr Filialen, fast ein bisschen austauschbar von Stadt zu Stadt. Und wir erleben seit einigen Jahren eine massive Tendenz, die den Handel nochmals unter Druck setzt. Und das ist jene, die sich aus der Digitalisierung heraus ergibt, beschleunigt durch die Covid-Situation.
Also der Versandhandel.
Der Versandhandel unter anderem, der Onlinehandel. Es ist für viele meist bequemer, von der Couch zu bestellen und die Sachen, die man bestellt, am nächsten Tag geliefert zu bekommen, als sich auf den mühseligen Weg in die Stadt zu machen, um dort eben in Kaufhäusern, in Läden nach den Sachen zu suchen, die man dann möglicherweise nicht findet.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso sozusagen der Handel die Belebung der Innenstädte alleine nicht wuppen kann, weil nur zum Einkaufen muss keiner mehr in die Stadt.
Nur zum Einkaufen in den wenigsten Fällen. Wir spüren seit vielen Jahren sehr deutlich, wie Handel alleine nicht mehr tragend ist. Es ergänzt sich um gastronomische Angebote. Es geht um Erlebnisqualität, was das Internet nicht bieten kann. Punkt, Punkt, Punkt. Da gibt es viele Aspekte, die da eine wichtige Rolle spielen.
Aber wie generiert man diesen Mehrwert? Das ist ja der Kasus Knaxus.
Erfolgsgeschichten sind meistens jene, die sich spielen über die Qualität der öffentlichen Räume. Dieses Thema des öffentlichen Raumes kriegt noch eine besondere Note, wenn man nur bedenkt, dass wir gerade in den dicht bebauten Innenstädten auch stark reagieren müssen auf die Herausforderungen des Klimawandels. Das heißt, wir sind gezwungen, neue Strukturen hineinzubringen, mehr Grün in die Stadt zu bringen, Wasser in die Stadt zu bringen. Also all das sind Teile, die sich jetzt wirklich ergänzen. Aufenthaltsqualität, Erlebnisqualität, visuelle Qualität, all das spielt mit hinein.
Aber gibt es denn ein positives Beispiel, ein leuchtendes?
Konstanz am Bodensee, da arbeiten wir gerade in Konstanz. In Konstanz ist das Besondere, dass sie eine historische Altstadt haben, eine der Altstädte, die im Krieg nicht zerstört gewesen ist. Und es ist eine Altstadt, die so wie in vielen anderen Städten in den Laufe der Zeit im öffentlichen Raum zugestellt wurde mit Mobiliar, zugestellt wurde mit Einrichtungen, die den öffentlichen Raum verstellen. Die Frage, wie gewinnt man diesen öffentlichen Raum wieder zurück? Und das, was wir dort tun, ist gemeinsam mit den Händlern, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Vorstellungen entwickeln, wo kann die Reise hingehen, wie kann der öffentliche Raum gestaltet werden, um das in den nächsten Jahren umzusetzen. Es gibt leerstehende Kaufhäuser, das ist ja ein großes Problem. Wie geht man um mit diesen Immobilien? Was können neue Nutzungen sein? Offenbach diskutiert über einen regionalen Markt. Also wie kann in einem solchen Kaufhaus ein neuer regionaler Markt entstehen, ein neues Genossenschaftsmodell entwickelt werden, was aus der Region auch Landwirte mit zusammenholt, mit Verkaufsstrategen Verbindung bringt, um dort eben neue Angebote zu platzieren. Es gibt Ideen, mit diesen leerstehenden Kaufhäusern auch neue Nutzungen reinzubringen, ob das im sozialen Bereich ist, Kindergärten, die hineinkommen, ob das Schulen sind, die in leerstehende Kaufhäuser hineingehen. Das klingt erstmal absurd. Man muss aber wissen, dass diese Kaufhäuser ein ganz simples, konstruktives Prinzip haben, was dahinter steht. Also man kann diese Häuser umnutzen, sie können eine neue Fassade bekommen, aber die Substanz bleibt in all dem. Und das sind Beispiele, von denen man wirklich lernen kann, wie man über neue Nutzungen, kulturelle Einrichtungen, gewerbliche Einrichtungen, die wirklich in leerstehende Immobilien hineingehen, das sind eben nicht nur die leerstehenden Erdgeschosslokalen.
Ich habe schon das Thema Zwischennutzungen genannt. Oft entstehen ja Pop-up-Läden, Pop-up-Galerien und was nicht noch alles, die mitunter dann auch sehr gut angenommen werden. Können so Zwischennutzungen Testballons sein?
Sie können Impulse setzen zwischen Nutzungen. Wir wissen dieses Taubenschlagprinzip, wenn der erste Leerstand einmal da ist, dann passiert es sehr schnell, dass sich Leerstände erhöhen, dass mehr dazukommen, weil die Qualität in dieser Straße sinkt. Und da macht es wirklich Sinn, über neue Nutzungsmodelle experimentell mit Nutzungen umzugehen. Und da kommen vielfach die Pop-up-Stores mit hinein. Da kommen vielfach neue Nutzungen rein, jenseits des Handels. Dazu braucht es Überzeugungsarbeit in Richtung Eigentümer. Dazu braucht es unglaublich starke Vernetzungsarbeit, Mobilisierungsarbeit, Kolleginnen auch aus Politik, Verwaltung zu finden, die solche Modelle mit möglich machen. Denn es gibt auch viele rechtliche Fragen zu klären in dem Kontext.
Sie haben schon das Thema auch Verkehrspolitik anklingen lassen. In St. Pölten in Niederösterreich, da entwickeln Sie gerade einen Masterplan aktive Mobilität. Da geht es um mehr Rad- und Fußwege. Das geht dann oft zulasten von Fahrbahnen für Autos. Also auf einmal ist nur noch eine statt zwei Spuren da und Parkflächen fallen weg. Da hat man schnell einen Teil der Bevölkerung gegen sich. Wie geht man das an, dass sowas eben dann nicht passiert und da alle mit dabei sind und das gut finden?
Wenn man solche Aufgaben angeht, dann muss man wirklich von Beginn an sehr offen arbeiten, sehr transparent arbeiten und die Menschen mitnehmen in diesem Diskursprozess. St. Pölten ist insofern ein sehr besonderes Beispiel. Das hat vor einigen Jahren begonnen, dieser Prozess im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung St. Pöltens. Und da hat es viele Veranstaltungen gegeben, die dazu geführt haben, dass es ein Zusammenrücken gab in der Stadt. Dass es eine neue Sichtbarkeit gab dieser Stadt, eine Sichtbarkeit der Wertigkeit dieser Stadt. Und das ist der Ausgangspunkt gewesen, über ein neues Mobilitätskonzept für St. Pölten nachzudenken. Und ein wesentlicher Aspekt ist eben der Umbau des Promenadenrings, der seit vielen Jahrzehnten Autostraße ist. Er heißt zwar Promenadenring, aber er ist definiert durch den Autoverkehr. Und man hat den Mut gehabt, auch den politischen Mut gehabt in dieser Stadt, dieses Thema jetzt anzufassen. Und dann haben wir eben einen sehr intensiven Beteiligungsprozess gestartet, unter Beteiligung von Architekten, Landschaftsarchitekten in die Bürgerschaft hinein, Bilder entstehen zu lassen, was könnte dieser Promenadenring sein, wie können wir die Ziele erreichen, dass wir hier ganz zu Beginn offen, transparent, motivierend mit neuen Ansprüchen in die Stadt hineingehen.
Zum Schluss die ketzerische Frage, was steht eigentlich auf dem Spiel, wenn Innenstädte veröden? Man könnte jetzt auch sagen, ja Mai, dann findet das Leben halt woanders statt.
Stellen Sie sich vor, eine Innenstadt hat ungefähr 2-3% der Fläche der Gesamtstadt. Das ist ungefähr die Fläche, die eine Innenstadt bezogen auf die Gesamtstadt einnimmt. Diese 2-3% der Fläche prägen in der Regel das Image der gesamten Stadt. Sie prägen die Erinnerung an eine Stadt. Sie prägen das Wesen einer Stadt. Hier kumuliert all das, was Sie außerhalb des Zentrums in den Wohn- und Gewerbegebieten nicht finden. Es ist Teil des kulturellen Erbes einer Stadt. Und dieses kulturelle Erbe ist darauf angewiesen und macht es auch wert für uns, sich mit dem intensiv anzunehmen. Handel ist einer der konstituierenden Faktoren in der Stadt. Umso wichtiger, dass wir jetzt auch im Kontext der Klimakrise kurze Wege brauchen, eine Konzentration von Angeboten brauchen. Und das ist eben die Innenstadt. Aber nie stillzustehen, sondern immer weiterzudenken, auf neue Herausforderungen anzupassen, das ist eine Daueraufgabe, die wir haben in diesen Städten.
Überzeugendes Plädoyer für eine lebendige Innenstadt. Rudolf Scheuwens, Professor für örtliche Raumplanung und Stadtentwicklung, war das. Haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.